Gott möge uns segnen, jeden Einzelnen, der gekommen ist. Wir freuen uns über die Gelegenheit, in Freiheit Wort Gottes zu hören. Ich habe viele Jahre in der Untergrundkirche in Russland gewirkt und in den ehemaligen kommunistischen Ländern. Und ich weiß jetzt, was es bedeutet, verbotene Gottesdienste zu halten, im Untergrund. Da muss man zuerst mal aufpassen, dass keine Sicherheitsleute da sind, kein KGB und kein Sekuriatis, vor allem in Rumänien auch da. Also ich weiß, was es bedeutet und ich bin Gott dankbar für die Freiheit. Halleluja, Lob und Dank. Mein Thema heute ist, Gott sorgt für dich. Und das ist die Botschaft, die wir hier verkündigen wollen. Gott hat uns nicht aufgegeben, wir sind nicht allein, wir sind nicht verlassen. Gott denkt an jeden Einzelnen. Du hast bei Gott einen speziellen Namen, verstehst du? Gott kennt dich persönlich. Er weiß, aus wie viel DNA-Nummern und Genen zusammengesetzt bist. Er weiß, wie du richtig funktionierst und was mit dir los ist. Gott kennt dich. Er ist dein Vater. Das wird meine Botschaft heute sein. Gott kümmert sich um jeden Einzelnen und du darfst stolz sein. Gott ist dein Kreator, dein Schöpfer. Er, nicht dein Vater, hat dich gezeugt und deine Mutter geboren. Gott hat dich gewollt, von Anfang an. Weißt du, und er ist an dir beteiligt, hat dich bestätigt, sonst wärst du gar nicht da. Verstehst du? Weißt du, dein Samenkörnchen da von deinem Vater, der hat sich so durchgesetzt, da waren 1000 andere, aber du hast dich durchgesetzt. Und das ist Gnade Gottes und Gott hat dich bestätigt, jetzt bist du da. Ob gewollt oder ungewollt, spielt keine Rolle, Gott hat dich gewollt. Das will ich hier betonen. Weißt du, sonst wärst du gar nicht hier. Er hat von Anfang an dich gedacht, denn vor Grundlegung der Welt steht es in meiner Bibel, hat er dich erwählt, mich erwählt. Halleluja. Und dass ich gerade hier bin und dass ich hier gerade dir begegne und du mir begegnest und dass wir können uns hier einander austauschen. Das ist ein Wunder. Nebenbei, wir haben diese Tage unsere Aktion gestartet, höre Gottes Wort, so Handzettel fertig gemacht und die sollen das voll gebracht werden. Weißt du, die Predigen, was ich hier predige, ein paar Minuten werden mehr als 700 Leute hören, verstehst du, diese Predigt. Denn am Tag hören etwa 700 Menschen die Botschaft, die hier verkündigt wird. Aber ich möchte, dass vor allem in unserem Kiez, in deiner Umgebung, in deinem Straßenzug und da, wo du wohnst, Menschen von Gott erfahren. Mich hat schockiert diese Tage. Da höre ich Nachrichten, so und so viel, 100.000 Leute sind aus der Kirche ausgetreten. Ja, aus der katholischen Kirche, aus der evangelischen Kirche. Am Schluss, weißt du, da kannst du die Kirche den Moslems, den Buddhisten oder was weiß ich, den Atheisten übergeben. Oder wie es in England, das Supermarkt, das Teppichladen in der Kirche und vieles andere mehr. Und die Leute haben dafür gespendet, ihr Geld gegeben. Und die große Glocke in der großen Kirche, wo ich hier am Leopoldplatz war, die hat eine Botschaft und diese Botschaft möchte ich einfach weitergeben. Das hat mich inspiriert, als ich diese schlechte Nachricht gehört habe, dass so viele Leute aus der Kirche austreten. Da steht die Botschaft ist Land, Land, höre des Herrn Wort ein von Jeremia. Und das möchte ich einfach weitergeben. Höre Gottes Wort im Internet. Hier, dann können Sie anklicken. Weißt du, das Schöne ist dabei, du kannst anonym bleiben. Die meisten Leute sind anonym. Im Internet hören sie die Predigt. Und ich bin Gott dankbar und Gott möge alle Hörer im Internet segnen. Aber es ist auch schön, live zu sein, wenn man von Angesicht zu Angesicht einen sieht. Und dann ist auch die Einladung hier, du kannst das, ist vielseitig formuliert, ist nur ein ganz kleiner Fehler drin. Aber mein Vater hat immer gesagt, ein Dummer sieht das nicht und ein Gescheiter sagt nichts. Aber die nächste Auflage, die werde ich diese Fehler beheben, kein Problem. Und wir wollen auch schon die Menschen ermutigen, diese Zettel zu verteilen. Du glaubst gar nicht, was für eine Wirkung hast. Unser Timo, der fand so einen Zettel auf der Straße am Leopoldplatz, kam in unseren Gottesdienst und bekehrt sich und heute ist er Vikar irgendwo im Siegerland. Verstehst du, predigt jetzt, hat Theologie studiert, Gott hat so viel Gnade an diesen Jungen gehabt und der war verzweifelt am Leben, hat, glaube ich, 3 Berufe gelernt, aus diesen ganzen Berufen ist nichts geworden, bis Gott ihm begegnete. So, und ich denke daran, Deutschland hat Gottes Wort verloren. Weißt du, Martin Luther hat die Bibel übersetzt und hier von Deutschland ist die Bibel weiter verbreitet worden, aber was ist passiert? Die Leute haben die Kirche verlassen, die Bibel vergessen, die gehen höchstens noch zu Weihnachten und nicht einmal das. Ich war dieses Jahr mal irgendwo zu Weihnachten im Gottesdienst und letztes Jahr, die Kirchen sind leer. Am Anfang, als wir die Kirche hatten, wir mussten 2-mal Mitternachtsmette halten, weil die Nachfrage war groß. Heutzutage ist es nicht mehr da. Nicht mehr da. Ostern, wie viele Leute gehen da in den Gottesdienst? Das Land muss wieder Gottes Wort hören. Und der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes, aus gar nichts anderes. Nicht aus Beten, nicht aus irgendwelchen Studien, nicht aus welchen Meditationen, nicht aus irgendwelchen Gesängen. Aus dem Wort Gottes kommt der Glaube. Und deshalb, wir wollen predigen, zur Zeit und Unzeit, gelegen und ungelegen, irgendwo bleibt was hängen. Weißt du, und unsere Arbeit überhaupt, egal was wir tun, unsere Arbeit ist für Gott nicht vergeblich. Ich habe, als ich nach Berlin kam, ich habe noch so viele Plakate gehabt, sag ja für Jesus oder sag ja zu Jesus. Und habe gedacht, guck mal, das muss man irgendwo jetzt unterbringen. Jetzt, die Wende ist da gewesen, drüben im Osten, verstehst du, das sind alles Atheisten gewesen und die müssen das Wort Gottes hören. Das war so irgendwie mein Ziel. Dann habe ich mit meinem Sohn genommen, eine große Stange, einen Besenstiel und dann sind wir durch am Alexanderplatz marschiert und überall unten kratzen die die Plakate ab. Aber dann mit der Stange da oben, da müssen sie Leiter holen oder sonst noch was, um die Plakate abzukratzen. Sag ja zu Jesus. Wir haben eine Nachtaktion gemacht. Am nächsten Tag kommt ein Mädchen zu uns in den Gottesdienst von Alaska. Sie ist von zu Hause abgehauen. Sie wollte mit Gott und mit der ganzen frommen Religion ihre Eltern nichts zu tun haben. Bekehrt sich. Gibt ihr Leben ganz neu dem Herrn Jesus. Man muss von Alaska bis nach Berlin kommen, um Jesus zu finden. Und da habe ich eines gemerkt, egal was wir machen, auch wenn wir verschwenden, auch wenn wir die Zeit vergeuden, die Arbeit ist nicht vergeblich. Und auch diese Arbeit, ich denke nur, dieser weggeworfene Zettel da beim Timo, das war nicht vergeblich. Da wurde ein Menschenleben verändert. Ein Menschenleben verändert. So, die Menschen brauchen Gott. Sie brauchen eine Autorität über sich. Sie brauchen jemanden, an dem sie sich orientieren können. Sie brauchen jemanden, ja, man sagt ein höheres Wesen. Aber was ist das? Und deshalb, die Menschen sind so irregeführt. Nicht die Regierung ist oberes Wesen. Und nicht die Politiker. Und auch nicht die Kirche. Gott und Jesus Christus und der Heilige Geist. Das ist die Botschaft. Und wir brauchen diese Orientierung. Unsere Gesellschaft braucht diese Orientierung. Diese vaterlose Gesellschaft. Die meisten Leute haben keinen Vater. Die haben noch nie einen gescheiten Vater wahrscheinlich gehabt in ihrem Leben. Der war ein Süfke. Der musste arbeiten die ganze Zeit. Der hat keine Zeit für die Familie gehabt. Und wir haben eine vaterlose Gesellschaft. Und an der Kirche kann das sich auch nicht orientieren. In Seelsorge, in Gespräch mit dem Pastor und so weiter. Und wenn du heute zum Arzt gehst, der nächste bitte, der nächste bitte, der nächste bitte. Verstehst du, hat höchstens 5 Minuten Zeit für dich, wenn er das hat. Verstehst du, nur noch Rezepte ausschreiben. Verstehst du, das ist das Einzige, was beim Arzt heutzutage noch funktioniert. Und dann kriegst du die falschen Medikamente noch womöglich. Du hörst ja die ganzen Skandale, was so passiert. Du brauchst was Vernünftiges. Und damals haben die Menschen in den Tagen Jesus gehasst. Warum? Sein Problem war, er nannte Gott sein Vater. Stell mal vor. Und das war das Problem bei den Juden damals. Du kannst Gott nicht Vater nennen. Was erlaubst du dir? Deswegen wurde er gekreuzigt, weil er sagte, Gott ist mein Vater. Die werden dich auch steinigen, wenn du sagst, Gott ist mein Vater. Denn die Menschen verstehen das nicht. Die Menschen verstehen nicht, weil sie gar keine Ahnung haben, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Weißt du, der Teufel möchte unbedingt, dass du keinen Vater hast. Und die Moslems sagen auch ganz frei weg, Gott hat keinen Sohn. Verstehst du, Gott ist kein Vater. Nur noch alles nach Gesetz und Regeln. Gott liebt dich, Gott liebt dich und du bist ein Kind Gottes, glaub mir das. Und Jesus hat uns diese Botschaft gebracht, wir sind Kinder eines guten Vaters, Halleluja, eines lieben Vaters. Entdecke diesen Vater, und das geht's mir heute Morgen auch ganz besonders, der für dich sorgt, der zu dir steht, der hinter dir steht. Ich weiß, wie es mir gut getan hat. Weißt du, ich werde es nie vergessen. Ich habe eine Fensterscheibe mit einer Kartoffel ausgeschlagen, so wir haben so Kartoffelschlacht gemacht. Und dann fliegt das Glas raus, bei uns war in der Sowjetunion damals Glas teuer. Und dann, ich habe gedacht, das gibt einen Skandal, das gibt einen Skandal. Und dann meine Mutter sagt, guck mal, der hat die Scheibe ausgeschlagen. Meine Mutter hat noch Strafe gefordert, du musst den Jungen bestrafen und erziehen. Und was macht mein Vater? Der legt die Hand auf die Schulter und sagt, Johannes, bei mir hat es auch solche Dinge gegeben. Weißt du, das ist Lausbubenstreich. Ich habe zwar meine Strafe gekriegt, aber der Vater hat mich verstanden und das hat mir so gut getan. In der Schule, wenn ich schlechte Noten geschrieben habe, meine Eltern, ach komm, das sind nur Noten. Weißt du, das hat mich immer ermutigt. Nur Noten, verstehst du? Wir leben nicht nur für Noten, wir leben fürs Leben. Und das hat mich immer wieder ermutigt. Und immer wieder, wenn ich schlecht war. Und du brauchst Gott nicht, wenn es dir gut geht. Du brauchst Gott, wenn es dir schlecht geht. Gesunde brauchen den Arzt nicht. Die brauchen den Arzt erst, wenn sie krank sind. Nur nebenbei. Und Jesus hat uns das große Gebet gelehrt. Unser Vater, mein Daddy. Verstehst du? Und durch den Heiligen Geist sagen wir sogar, aber, lieber Vater. Wir haben hier dieses Fremdwort hier gesungen, das ist aramäisch. Aber, Daddy, lieber Vater. Wir brauchen so einen Vater. Einen liebenden Vater, einen guten Vater. Und wir werden von Problemen tagtäglich überrascht und überfallen. Und weißt du, der Teufel möchte, dass du an die Treue Gottes zweifelst, dass du keinen Vater hast. Jetzt hat Gott dich vergessen, jetzt ist vorbei. Jetzt kümmert sich Gott nicht um deine Probleme. Und ich sage, doch. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das und das und das bedürft. Das hat Jesus in der Bergpredigt gesagt. Ihr braucht das. Der Vater im Himmel weiß es. Und oft, wir werden getestet. Vertraust du wirklich dem Vater? Ist Gott wirklich dein Vater? Weißt du? Und Gott testet auch dich, wie weit er mit dir gehen kann, was er dir zutrauen kann. Ich weiß noch auch von meinem Vater. Dann sagt er, das kannst du nicht, du bist noch nicht so weit. Du kannst nicht einen Zentnersack heben. Du musst erst mal stark werden, mehr essen und mehr lernen und mehr üben und so weiter. Gott weiß, was er dir zutrauen kann. Und er sagt, meine Gedanken sind nicht Gedanken des Leides, sondern des Lebens, der Liebe, des Trostes. Gott ist sehr an unserer Glückseligkeit interessiert. Und ich werde heute ein paar Gedanken dir sagen, von denen du wahrscheinlich noch nie was gehört hast. Und du wirst sagen, Bruder, mal tu das, ist das wirklich in der Bibel? Ich kann dir alles biblisch beweisen und ich kann dir sagen, es steht da und da, aber so viel Zeit habe ich nicht und das können wir im Bibelstudio machen. Wir haben gutes Bibelschulmaterial im Internet, das kannst du nachstudieren und dort anklicken in der Bibelschule in Deutsch, Englisch, Spanisch und Rumänisch, verstehst du in allen Sprachen. Also niemand kann sagen, ich bin nicht informiert. Die Grundwahrheiten sind dort enthalten. Dann haben wir einen Glaubenskurs, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wie geht's mit mir weiter? Ich habe mich bekehrt. So, du sollst Gott einfach finden, wie er ist. Er ist kein Pharisäer, er ist kein Polizist und sagt, mein lieber Mann. Weißt du, er ist selbst die Vollkommenheit. Er ist selbst das Leben und er sagt, orientier dich an mir. Ich lese aus Judas Kapitel 20, Vers 25, Vers 20 bis 25. Nein, dieses Judasbuch ist das kürzeste Buch, aber da steckt unheimlich viel drin. Vers 20 ab lese ich ihr. Aber meine lieben Brüder, baut euch auf den allerheiligsten Glauben. Betet im Heiligen Geist. Also, wir sollen uns ständig erbauen. Und deshalb dieser Gottesdienst. Deshalb höre Gottes Wort. Wir erbauen uns gegenseitig. Wenn du nach Griechenland kommst, du kannst unsere Predigten auch in Griechenland im Internet hören. Verstehst du? Und das sollst du tun, jeden Tag. Da wirst du Kraft bekommen, wirst jung wie ein Adler. Nur nebenbei, hier heißt es, und betet im Heiligen Geist und bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind noch nicht fertig, Brüder, wenn wir anfangen mit Gott zu gehen. Aber Gott arbeitet an uns. Und dann heißt es weiter, tut auch was. Erbarmt euch derer, die zweifeln. Habt Gnade mit Menschen, die zweifeln und verzweifeln und sagen, ich kann nicht glauben. Ich weiß, was es bedeutet, ich kann nicht glauben. Erbarmt euch derer, die zweifeln und reißt sie aus dem Feuer und rettet sie. Und ein anderer erbarmt sich in der Frucht, in der Furcht und in der Gewalt und so weiter. Er erbarmt sich und befleckt euch nicht im Fleisch, versündigt euch nicht. Lasst euch da nicht reinziehen in irgendetwas, zieht nicht am fremden Joch. Das will der Judas hier sagen. Dem aber, der euch vor den Straucheln behüten kann und euch untadelig herstellen kann und vor dem Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden dem alleinigen Gott, unseren Herrn Jesus Christus. Und dann sagt er, preis dem Herrn, Amen. Ja. Gott kann. Gott kann, mach dir keine Gedanken, schaffe ich das oder schaffe ich nicht meine Seligkeit. So viele Christen haben Angst, ich schaffe das nicht, das ist viel zu viel. Da sind die Maßstäbe so hoch, wer kann das selig werden? Meine Bibel sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, bei Gott ist aber alles möglich. Auch der Arme, und das ging um die Geschichte, als der reiche Jüngling kam und sagte, Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Hat Jesus gesagt, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und komm und folge mir nach. Und dann, er ging traurig davon und dann sagen die Apostel, Mensch, wer kann noch selig werden? Sogar Christen verzweifeln, wenn sie sehen, was für Herausforderungen, Anforderungen an einem gesteckt werden. Wer kann da noch selig werden? Ich sage dir eines, du nicht, ich auch nicht. Aber der Heilige Geist schafft es in uns, dass wir selig werden, dass es möglich ist. So, wie sorgt Gott für uns? Haben wir auch gelesen. wenn du aufgepasst hast. Du solltest die Bibel viel langsamer lesen. Viele lesen die Bibel viel zu schnell. Du solltest singend lesen und meditieren und nachdenken. Was steht da? Wie sorgt Gott für uns? Und wir haben gelesen, wenn du dich für andere erbarmst, andere Leute dich annimmst, wenn du dich um andere Leute kümmerst, wenn du für andere Leute sorgst, wenn du anderen Leuten hilfst. Denn wenn du anderen Leuten hilfst, hilfst du Gott. Denn Gott ist allmächtig im anderen Menschen, egal was für ein Kauz der ist, egal was für ein Stoffel der ist, verstehst du? Erbarmt euch, die zweifeln, verstehst du, die komisch sind, die dir unsympathisch sind, diene anderen Menschen und dann wird Gott dir dienen, du wirst ein Feedback bekommen. Wenn du Zweifel hast, verteil Traktate einfach. Du musst in Briefkasten stecken und ich empfehle es euch, nicht so einfach massenweise auf der Straße groß zu verteilen, ist auch schön und Gott segnet es auch, weil es auch weggeworfene Zettel können gesegnet werden, aber weißt du, ich komme aus der Werbebranche und ich weiß, wie die Werbung funktioniert. Wenn ein Zettel im Briefkasten ist, das wird rausgeholt, liegt irgendwo auf dem Tisch, mindestens 3 Leute, wenn es eine Familie ist, gucken so einen Zettel an. Was ist das? Verstehst du, was soll das? Und irgendjemand, vielleicht nicht der, wo den Zettel aus dem Briefkasten geholt hat, wählt in unsere Internetnummer, Adresse an, sondern vielleicht der Junge oder das Mädel oder vielleicht die Frau. Vielleicht ist die Frau vom Leben enttäuscht. Wir haben gestern über die Ehe und Familie gesprochen. Vielleicht zerbricht diese Familie. Und irgendjemand ist, höre das Gottes Wort. Was soll denn das sein? Verstehst du? Und dann wird nachgehört. Und irgendwo bleibt jemand hängen. Dieser Tag hat mir eine Frau 100 Euro geschickt. Als Spende für die Predigten. Sie ist so gesegnet. Seit kurzem hört sie unsere Predigten. Und sie kriegt so viel Kraft. Und so viel Lebensmut und wird so ermutigt durch diese praktische Anleitung. Weiß ich rede nicht vom Himmel, ich könnte vom Himmel reden und von der Theologie und so weiter. Da hätte ich keine Probleme, dass du nur noch lupfst, hebst und schwebst und vibrierst. Nein, aber das ist nicht mein Sinn. Mein Sinn ist, dass du hier auf dem Teppich bleibst und dein Leben meisterst. Mit Gottes Hilfe. So, Gott sorgt für dich, wenn du für andere sorgst, wenn du dich um andere kümmerst. Gott tut nichts für Egoisten. Gott sagt, ich will dich segnen. Die dich segnen. Verstehst du? Dich segnen. Also, wenn du etwas für andere Menschen tust, dann wirst du gesegnet. Tu etwas, vergib anderen und es wird dir vergeben. Du hast keine Vergebung bis dato, bis du nicht dem anderen vergeben hast. Bis du nicht großzügig bist zum anderen. Ja, du willst, dass zu dir die Leute großzügig sind, aber wie bist du zu ihnen? Verstehst du? Vergib und Gott wird dir vergeben. Diene und es wird dir gedient werden. Das ist ein Gesetz, ein Geheimnis. Wenn du das einmal entdeckt hast, dann tust du nichts mehr anders. Wenn du zu anderen großzügig bist, wird Gott auch zu dir großzügig sein. Du setzt Zeichen für Gott. Was soll er machen? Verstehst du? Du gibst in deinem Mangel, in deiner Not und Gott sieht es, dass du selbst knausern musst und sparen musst und den Euro 3-mal umdrehen musst. Und du gibst trotzdem jemand einen Groschen. Und Gott sieht es. Gott sieht dein Herz. Gott interessiert nicht die Menge des Geldes, sondern was Gott interessiert, ist dein Herz. Du gibst etwas von dir weg. So wie du dich für andere einsetzt, so setzt sich Gott für dich ein. Gott ist ein Vergelter, ein Versorger seiner Kinder. Und wir leben nicht umsonst. Und die Bibel sagt, es ist ein großer Unterschied und es wird ein großer Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und der Gott nicht dient. Es wird ein großer Unterschied sein. Gott kümmert sich um die sich Zeit nehmen für andere. Dann nimmt sich Gott auch für dich Zeit. Dann sagt er, und was ist mit dir? Wie heißt es in der Bibel? Wir sollen Christus bekennen vor den Menschen. Und deshalb diese Aktion, ich mache, will dir nur helfen, etwas zu tun für dich selber. Nicht für die anderen. Für dich selber. Und wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Bekenn Gott vor die Menschen. Irgendwie in irgendeiner Form. Mach Gott bekannt. Und dann wirst du plötzlich im Himmel bekannt. Ach, der verteilt Zettelchen und der redet von Jesus und der macht das und das. Und dann die Engel, die helfen dir. Brauchst du Engeldienste? Brauchst du Gebetserhörungen? Tu etwas. Hast du Depression? Tu etwas. Versaure nicht und versinke und versumpfe nicht. Tu etwas. Ich ermutige dich nur. Ohne Gott geht's mit unserem Leben bergab. Da wird alles kaputt, wird alles ruiniert. Und es geht nicht weiter. Ich habe von der DDR gestern habe ich auch gesagt, weißt du, die haben ganz große Töne gespuckt. Ohne Sonnenschein und Gott holen wir unsere Ernte ein. Ohne Sonnenschein. Und was ist? Wir haben immer noch Sonnenschein. Und die Ernte wird immer noch eingebracht, aber nicht mehr von den DDR-Leuten. Das bringen andere die Ernte ein. weil sie Gott verlästert haben. Und Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Du musst also keine Angst vor Gott haben, denn Gott will für dich persönlich, Bruder und Schwester, immer nur das Beste. Er hat gute Gedanken für dich, gute Pläne. Weißt du, Gott will keine kaputte Beziehung, keine kaputte Gesundheit. Gott will dich gesund haben. Heile andere und du wirst geheilt. Wie macht man denn? Hilf einem Kranken, einem Behinderten. Nimm jemanden unterm Arm und du wirst sehen, wie Gott dich unterm Arm nimmt. Wie Gott dich stärkt. Diene anderen Menschen. Heile andere, tröste andere, dann wirst du selber getröstet. Du musst nur dich unter der mächtigen Hand Gottes beugen, demütigen. Aber das verstehen die meisten nicht. Das ist so Fremdwörter. Die gehen sowieso nicht in der Kirche, hören sowieso keine Predigt, besuchen keine Bibelstunde oder sonst was. Weißt du, sie haben gar keine Ahnung. Stell dich unter Gott. Tu das, was der Herr dir sagt. Also die arme Frau, die kann diese schweren Taschen nicht tragen. Trag der armen Frau die schweren Taschen. Und du wirst merken, wie Gott deine Lasten trägt. Ganz einfach. Ganz einfach. Stell dich unter Gott. Sei nicht so stolz, Drecksarbeit zu machen. Sei nicht so stolz. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6 und folgende Verse lese ich hier. Und das solltest du durchlesen. Weißt du, alle, die unter Gott stehen, die dürfen ihre Sorgen Gott abgeben. Gott kümmert sich um dich. Gott ist für dich verantwortlich. Stell dich unter Gott. Demütig unter ihm. Und dann kannst du dem Teufel widerstehen. Weißt du, wenn du im Himmel bekannt bist, wenn du dort gut angeschrieben bist, dann sind hier die Dämonen untertan dir. Diese negativen Geister, Krankheitsgeister, was es auch immer ist. Und dann, wenn du unter Gott stehst, lernst du dich zu sehen, wie du wirklich bist. Ich bin nothing. Ich bin nichts. Aber er ist alles. Und ich werde voll von Gott. Von seiner Herrlichkeit. Weißt du, unter Gott bist du gut versorgt. Mit allem, was du brauchst. Kriegst nicht immer jeden Tag Schnitzel und Kuchen. Ist gar nicht mal gesund für dich. Verstehst du? Aber du bekommst das, was du brauchst. Ein Apfel. Und dann brauchst du den Doktor nicht mehr. Und dann musst du auch den Apotheker und den Arzt nicht mehr fragen. Da ist alles drin, was du brauchst. Nur in aller Liebe. Die meisten Leute schlucken lieber Tabletten, als statt sehen, dass sie ein paar Äpfel kaufen. Du brauchst den Schöpfer. Der Schöpfer ist der Geber aller guten Gaben. Alles, was du brauchst. Vor deinem Schöpfer brauchst du keine Angst haben. Er weiß, wie du nackt aussiehst. Verstehst du? Da musst du nicht genieren und sagen, ich schäme mich. Nein, schäm dich, dass du dich schämst. Ja. Schäm dich, dass du dich schämst. Denn wir müssen keine Schande haben. Denn Gott kennt uns durch und durch. Der weiß, wie unser Innengeweide aussieht. Verstehst du, wie das alles verschnörkelt ist, wie deine Därme, wie deine Adern und deine Nervenstränge funktionieren. Jesaja 51, Vers 12. Ich, der Herr, sagt hier, mein Gott, ich, der Herr, dein Schöpfer, ich bin es, der dich tröstet. Ich, der Herr, dein Schöpfer, ich bin es, der alles gut macht. Und er verspricht, sich um dich zu kümmern. Mein Thema ist, Gott sorgt für dich. Egal, was dein Problem ist. Und er handelt auf seine Art und Weise. Gestern habe ich auch euch gesagt, Gott macht nicht so schnell, wie du willst. Du musst auch reif werden. Für die reife Sache. Verstehst du? Für die Lösung deines Problems. Du musst reif werden. Hier, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Schöpfer, der dich tröstet. Und er sagt, ich kümmere mich um dich. Und ich kämpfe gegen alle, die dich bedrohen. Weißt du, du musst eines sehen, Gott kämpft für dich. Auch gegen die, die dich bedrohen. Das ist der Teufel. Das sind negative Menschen, beeinflusst vom Teufel. Ich sage das vom Teufel, weil wenn ich einen Namen nenne, komme ich vielleicht ins Gefängnis. Oder werde ich im Internet gesperrt. Verstehst du, und vieles andere mehr. Ja. Aber ich sage der Teufel, das ist das Böse, das Negative. Das, was nicht in dein Leben hineingehört, das ist das, was du gar nicht brauchst. Menschen, die dich bedrohen, im Angesicht meiner Feinde, Psalm 23 heißt es, decke ich den Tisch, ich versorge dich. Und ich möchte jetzt ein paar Gedanken sagen, die ich ein bisschen weitergeben möchte. Nimm die Menschen nicht ernst, was die dir sagen, was sie dir androhen, wie sie dich da so enge treiben. Nimm die Menschen nicht ernst. Über deinem Leben ist noch der Herrgott. Der allmächtige Gott. Er hat das letzte Wort. Nicht der Tod und nicht die Krankheit und nicht der Professor oder Staatsanwalt oder was auch ist. Er, der Herr. Weißt du, und fürchte dich nicht vor ihnen. Was können sie tun? Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor den Menschen. Biete den Menschen die Stirn und sagt, nee, danke, ich gehe meinen Weg. Denn sie sind auch sterblich, diese Menschen, alle miteinander, auch die Großen. Napoleon ist gestorben, Nero ist gestorben, Hitler ist gestorben, Stalin ist gestorben, Mao Zedong ist gestorben, sie sind alle gestorben. Wo sind sie ja? Sie sind so vergänglich. Du musst dich vor ihnen nicht fürchten, auch nicht vor der öffentlichen Meinung. Nicht das älter wie eine Zeitung von gestern. Weißt du, die tun das so mächtig, die Brust raus, wir. Und dann schämt man sich an diesen Leuten, muss man entnazifiziert werden sogar noch. Das ist die Geschichte. Schau den armen Lazarus an. Lazarus heißt der Gottvertraute, so heißt es übersetzt, Lazarus der Gottvertraute. Der liegt da unten auf dem Boden, Hunde lecken seine Wunden. Und er lebt von den Brosamen und den Krümeln, die von des reichen Mannes Tische fallen. Und dann sterben die beiden, der Reiche und der Arme. Alle müssen sterben. Und das ist das Gesetz der Natur, da kommt keiner vorbei. Und sogar die, die entrückt worden sind, die müssen nochmal zurück auf die Erde, die zwei Zeugen in der Bibel, um zu sterben, steht extra ausgesagt. Verstehst du, die kommen wieder zurück auf diese Erde. Alle müssen sterben, sogar der Herr Jesus musste sterben, als er in den Himmel wollte. Auch für den gab es keine extra Fahrkarte und Tour. Lazarus starb und der reiche Mann auch. Aber sein Reichtum rettet ihn nicht. Was erlebt dieser reiche Mann? Ich leide Pein. Oh, schick den Lazarus, dass er seinen Finger im Wasser taucht und meine Lippen kühle. Dann sagt der Herr, nee, die Kluft ist zivil zu groß. Hier passiert nichts mehr. Die Kluft ist zu groß. Ja, aber ich habe noch 5 Brüder unten, verstehst du? Plötzlich wird der sentimental, humanistisch. Ich habe noch 5 Brüder. Warne die Brüder, dass sie nicht hierher kommen, wo ich bin. Mir reicht es, wenn ich schon da bin. Aber noch 5 Brüder. Und was sagt Jesus oder dieser Abraham? Sie haben Moses und die Propheten, lass diese hören. Höre Gottes Wort. Verstehst du, sie sollen Gott hören. Deshalb predigen wir, damit die Menschen nicht dorthin kommen. Und sie würden nicht glauben, sogar wenn ein Toter auferstehen würde, würden sagen, du spinnst. Das ist nur Halluzination. Das ist ein Phantombild. Aber das ist nicht echt. Die würden nicht glauben, wenn ein Toter auferstehen würde. Ich habe einige Geschwister bei mir in der Gemeinde gab als Prediger, als Verkündiger, die waren 90 Minuten tot, jemand war fast den ganzen Tag tot, verstehst du, und kam zu sich und wenn die erzählen, die Leute sagen, die spinnen, das ist über die übertreiben, das ist alles nur Einbildung, das ist nur ihre Fantasie. Bis sie selber mal drüben ist. Haben wir noch das Buch da draußen? Ja. Im Jenseits, wir haben noch das Buch draußen. Da war auch ein Doktor, ein Neurologe, der absolut den ganzen Spuk nicht wissen wollte. Alles ist Unfug, was die Leute erzählen. Genau das, was die Leute auch so sagen, wenn ein Toter aufersteht, bis er selber drüben war. Und jetzt ist er ein begeisterter Zeuge. Du, es gibt ein Weiterleben nach dem Tod. Bedient euch am Büchertisch des Buchs, das ist noch da. Es wird bestimmt gut für jeden Zweifler sein. Weißt du, aber das nützt auch nicht, wenn du das gelesen hast. Das muss selbst erlebt haben. Die Gnade Gottes muss selbst erlebt haben. Dann wird die Nuss geknackt. Dann wird es passieren. So, was erwartet den Gerechten, wenn er in den Himmel geht? Du siehst ja, der ist in Frieden, der denkt an gar nichts. Der ist glücklich, dieser arme Lazarus. Der sitzt und schunkelt im Schoß von Abraham. Und wir sehen, zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient, ist ein großer Unterschied. Der reiche Mann lebt in Purpur, nur ich, mein und mir. Egoisten. Du siehst, wo sie hinkommen. Das Leben eines Gläubigen, eines Gerechten ist am Ende wunderbar. Er wird von Engeln heimgetragen. Der muss da nicht hochkraxeln in den Himmel. Oder einen Hubschrauber suchen. Oder ein Flugzeug oder eine Rakete. Der kommt, von den Engeln wird er getragen. Gottlose dagegen, die haben keine Engel. Und ich sage dir was, und jetzt werde ich so langsam reell. Gottlose haben Dämonen. Die drücken sie noch runter. Was ihr? Das ist ja eure eigene Schuld. Hättet ihr noch Gott vertraut? Hättet dem Pastor Matthäus gehört? Verstehst du? Und dann werden sie dir was erzählen. Wo warst du? Warst nicht im Gottesdienst, hast geschlafen. Dämonen kümmern sich nicht um die Seelen der einzelnen Menschen. Und Verlorene gehen zu den Dämonen. Zu den unseligen Geistern. Doch der Gerechte, der stirbt nicht, sondern der wird nur versetzt von hier, von diesem ganzen Dreck und Plunder und den ganzen Hunde und den ganzen Krümeln, der wird von Engeln in Abrahams Schoß getragen. ist wunderbar versorgt. Kinder Gottes sind ihrem Schicksal nicht überlassen. Wie geht's mit mir weiter? Engel Gottes tragen dich heim. Ihr Leben beginnt nach dem Tod und mit dem Tod. Hab keine Angst, du wirst nicht sterben, du lebst noch. Aber ich möchte dich vorbereiten auf das Leben nach dem Tod, damit du vor dem Tod keine Angst hast, denn der Tod ist durch Jesus Christus besiegt. Er ist der Sieger, der den Tod überwunden hat. Er ist der Einzige, der auferstanden ist. Und unser Leben beginnt da, wo die anderen aufhören. Da beginnt unser Leben. Da fangen wir an. Das Ende der Gottlosen ist unser Anfang. Und die sagen, mit dem Tod ist alles aus. 1,80 Meter unter der Erde und da kann ich Gras von unten wachsen angucken. Du, das geht weiter. Der Tod ist für die Gläubigen kein Tod, sondern nur ein Übergang, nur ein Wechsel, so wie eine Umkleidekabine. Da gehst du als Lump rein und als Heiliger kommst raus. Es ist, weißt du, es ist nur ein Tor, durch welches wir nur hindurchgehen müssen in die ewige Heimat. Es ist nur ein Tor, ein Durchgang. Jesus hat für die Seinen eine Wohnung im Himmel bereitet, Brüder und Schwestern. Das ist das Evangelium. Gott sorgt für dich nicht nur hier in diesem Leben. Wenn Gott für mich nur in diesem Leben sorgen würde und sich um mich nur hier kümmern würde, ich wäre der Ärmste oder der Arme, verstehst du? Manchmal werde ich von allen guten Geistern verlassen. Aber Gott sorgt nicht nur hier, dass es mir gut geht. Da muss ich auch selber mitsorgen. Aber Gott sorgt, dass es drüben für mich gut geht. Dass ich drüben keinen Mangel habe. Dass ich drüben nichts vermisse. Und alle, die wiedergeboren sind, und ich betone jetzt das Wort Wiedergeburt, die werden drüben schon erwartet, die hier schon wiedergeboren sind, was das auch immer ist. Die meisten wissen das gar nicht. Die denken an die Inkarnation. Und ich werde ein paar Gedanken über Reinkarnation sagen. Weißt du, die Bibel sagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Da sollen wir glücklich sein. Nicht, dass ich da gemeldet bin im Standesregister irgendwo beim Standesamt. Manche sind gar nicht gemeldet. Und manche, weißt du, wir haben in der Sowjetunion Leute gehabt, die aus Usbekistan kamen, die haben erzählt, wann sie geboren sind, zur Heuernte. Verstehst du? Die wussten nicht einmal, wann sie geboren sind, die armen Kerle. Das ist auch gar nicht wichtig. Hauptsache, du bist da. Du bist da. Also für dich als Kind Gottes, weißt du, da müssen sich nicht Fremde verwenden. Nein, sondern da hat sich einer verwandt, Jesus Christus. Er hat alles getan. Und unser Todestag, hör mal gut zu, ich will noch nicht sterben, ich will noch leben, aber mein Todestag ist mein Geburtstag. Ist mein Geburtstag. Da, wo ich hier aufhöre, da wird mein Geburtstag gefeiert. Das ist unser Geburtstag. Todestag ist ein Geburtstag. Dein Tod wird der Tag sein deiner großen Wiedergeburt. So steht es in der Bibel. Am Tag der großen Wiedergeburt. Oder Gott sagt zu Petrus, oder Jesus sagt zu Petrus ganz was Merkwürdiges, wenn du mal wiedergeboren wirst, oder wenn du dich mal bekehrst, dann stärke deine Brüder. Weißt du, das ist eine ganz andere Lebensphase. Wenn ich hier von der Wiedergeburt spreche, verstehen viele nicht das, was die Bibel versteht. Das ist für sie diese buddhistische Reinkarnation, oder was der Hinduismus auch glaubt. Ich bin in Kalkutta, hab eine Bürde, sehe so einen armen Teufel sitzen, arme Menschen, Entschuldigung, verstehst du, sitze ich da und ich will ein paar Dollar dem geben, ihm helfen, dass er ein bisschen fröhlicher guckt, an der Dying Clinic bei Mutter Teresa, da will ich was geben. Dann sagt er, nein, 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 und schüttelt sich und wehrt sich, denke ich, guck, der will nicht mal einen Dollar haben, ich möchte dem helfen. Und dann sagt mir der Bruder, nein, er will das nicht. Du würdest dein Karma verderben. Dann müsst er wieder auf die Erde kommen und was von vorne wieder anfangen. Verstehst du? Aber das ist nicht mein Glaube. Weißt du, dass ich wieder zur Welt komme und ich möchte nicht mehr, wenn ich einmal drüben bin, nicht mehr zu dieser Welt zurückkommen. Das ist ein Sauhaufen für mich. Entschuldigung. Das ist dreckig. Der Krankheit, Elend, Not, Mord und Totschlag, Lüge und Verderben. Ich will auf keinen Fall hier mehr zurück. Ich will weiter. In andere Gefilde. So, ich will gar nicht mehr zurück und hier als Frosch rumhupfen oder als Tiger rumlaufen oder was weiß ich, noch als Elefant noch irgendwo durch den Dschungel mich durchkämpfen. Das will ich nicht, weißt du. Und das, meine Ewigkeit, meine Zukunft, das neue Leben in Gott hängt nicht von meinem Lebenswandel oder von meinem Karma ab. Hört mir gut zu, liebe Leute, die ihr noch an eine Inkarnation glaubt. Weißt du, dass ich noch als Tier, noch als Unterwesen oder sonst noch was zur Welt komme? Nein, die Zeit ist vorbei. Ich bin erlöst. durch die Gnade Jesu Christi. Halleluja. Ich lebe unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz. Unter dem Gesetz ist so Saat und Ernte. Das, was du getan hast, das kriegst du wieder. Aber auch das ist futsch. Ich lebe nicht. Ich habe nichts gesät und ernte doch. Ich habe nichts gebaut und bewohne doch, steht in der Bibel. Ich muss hier nichts mehr büßen oder noch was abarbeiten. Für mich hat Jesus alles vollbracht. Alles getan. Auch, und das Unkraut, was nichts gewesen ist in meinem Leben, da gibt's viel Unkraut, glaubt mir das, das wird verbrannt. So, wie, ja, das Unkraut grundsätzlich verbrannt wird. Wird vernichtet und da kommt was Neues. Und ich sagte ja, warum? Buddha hat nichts gewusst von der Erlösung. Er lebte vor Christus. Und alle, die noch dumme Lehren glauben und so weiter, die haben Christus gar nicht kennengelernt. Buddha hat keine Ahnung. Der ist noch in der Steinzeit. Verstehst du? Wiederkommen und wiederkehren, bis du in ein Nirvana kommst, bis du dich auflöst und nichts mehr bist. Nein. Du wirst etwas in Jesus Christus. Du hast eine herrliche Zukunft. Und auch viele Juden, die ihre Kabbala, an ihrer Kabbala festhalten, oder Gnostiker, an diese Geheimlehren sich festhalten und klammern und so weiter. Ja, da gibt's was, da gibt's was, da gibt's was. Keiner weiß, was richtig. Doch, einer weiß es. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und niemand kommt zu Gott, als nur durch mich. Auch viele Fromme. Weißt du, die keine Wiedergeburt erleben, die denken nur, die Kindertaufe reicht aus, um in den Himmel zu kommen. Nein, die reicht nicht aus. Die Bibel sagt, wer da glaubt und getauft wird, oder tut Buße und lasst euch taufen, dann werdet ihr das Himmelreich ererben. Aber so Baby, das noch nicht mal Papa und Mama sagen kann, soll schon glauben können, Sünden begangen haben, alles ist Unfug und Unsinn. Jesus sagt, lasst die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Gibt es noch eine klarere Botschaft? Wiedergeburt ist auch keine moralische Veränderung oder irgendein religiöses Erlebnis, dass ich Gänsehaut habe oder dass mir kalt wird und dass ich heiß werde, dass ich Ströme mich durchfließen. Nein, Wiedergeburt ist, dass mein Name im Buch des Lebens eingetragen wird. Ich bekenne mich zu Jesus und Jesus bekennt sich zu mir. Das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes dann. Ich habe Gott an meiner Seite. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Er hat alles für mich getan. Er hat es ausgerufen. Es ist vollbracht. Und wer diese Worte hört, der muss nicht mehr irgendwelche religiöse Klimmzüge machen. Gott hat alles vorgesorgt, vorgearbeitet. Du musst nur noch kommen und annehmen und sagen, danke Jesus für meine Erlösung. Ich bin erlöst. Ich bin erlöst. Auch wenn ich hier im Kerker sitze, auch wenn ich hier ohnmächtig bin, ich bin erlöst. Warum? Wenn ich hier meine Augen zumache, erblicke ich die himmlische Welt. Und wir werden durch den Glauben an Jesus Christus geistlich lebendig sehen. Oder lies Epheser Kapitel 2, Vers 1 und 5. Durch den Glauben an Jesus werden wir lebendig. Denn ohne Gott waren wir vorher und ohne Hoffnung. Aber jetzt haben wir durch Jesus eine Beziehung. Ja, habe ich Kontakt. Und nicht nur Wackelkontakt. So ab und zu mal Weihnachten, Ostern. Nein, einen permanenten Kontakt mit Gott. Ich muss jetzt nicht kämpfen. Diesen ganzen frommen Stress, ich muss länger beten, dann wird Gott was tun. Nein, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Und wer den Namen des Herrn anruft, du musst nur sagen, Jesus! Und was dann passiert? Ein Wunder bei dir. Du bist krank, liegst im Sterben. Jesus! Und Gott wird seinen Sohn dir offenbaren und Engel werden kommen und sagen, was hast du gerufen? Was kann ich für dich tun? Durch Jesus haben wir eine Beziehung zu Gott. Das ist diese Handynummer, die du bekommst zum Vater, dass du sofort ihn anrufen kannst, wenn es dir schlecht geht. Das ist alles neu durch die Wiedergeburt, durch den Glauben an Jesus Christus ist bei dir alles neu. Natürlich bleiben deine Ohren, Nasen, Augen und so weiter die gleichen. Denn erlöst wird nicht deine Seele, erlöst wird auch nicht dein Körper. Ich sag dir, was dir erlöst wird, dein Geist. Dein Geist, dein Heiliger Geist gibt deinem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Die Seele geht zu Gott, du, der Körper bleibt hier, wird Staub und Asche. Aber der Geist, das ist, was Erlösung bedarf. Dein Geist wird wieder lebendig gemacht durch den Heiligen Geist. Da wirst du plötzlich für Gott empfänglich. Du bist auf der gleichen Frequenz, wo Gott ist. Und dann hörst du Gottes Stimme, da hörst du Gottes Wort. Und dann kann der Heilige Geist dir was zufließen lassen. Du bekommst Impulse, Inspiration, bekommst eine Vision, bekommst geistliche Träume, die du dann realisieren darfst. Denn dein Geist hat versagt. Und wenn du genau anguckst, weise Männer wie Einstein hat einmal gesagt, wir Menschen gebrauchen höchstens, die meisten nicht einmal das, höchstens 10% unserer Intelligenz. Und was ist mit den 90%? Es liegt brach. Die 90% von deinem Kopf liegen brach. Und wenn der Heilige Geist im Leben eines Menschen hineinkommt, plötzlich werden die 11%, 12%, 13%, vielleicht auch 15% und mehr Prozent regeneriert. Die werden erneuert. Unser Denken wird erneuert von Tag zu Tag. Du bekommst mehr und mehr Impulse im Heiligen Geist. Wiedergeborene Menschen, die gebrauchen mehr und mehr ihren Geist. Sie sprechen in anderen Sprachen. Weißt du, was ist denn das für ein Quatsch da? So, ba. Verstehst du? Aber das Reden in Sprachen ist Reden im Geist. Ich komme nachher noch auf ein paar Gedanken zu sprechen, was das alles so bedeutet. Der redet im Geist Geheimnisse. Das, was in keinem Schulbuch drin steht. Und nirgendwo was findest. Wiedergeborene Menschen sind Kinder Gottes. Johannes Kapitel 1 von Vers 12. So viele ihn aufnahmen. Hör zu. Hast du ihn aufgenommen schon? Denen gab er Macht oder das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinem Namen glauben. Das ist das Geheimnis. Du musst nicht viel wissen. Du musst nur an den Namen Jesus glauben. Glauben. Die nicht aus dem Geblüt oder aus dem Willen des Fleisches und auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind, die an Jesus glauben. Durch die Wiedergeburt, 2. Petrus 1, Vers 4, wirst du teilhaftig an der göttlichen Natur. Plötzlich bist du ein Halbgott. Entschuldigung, wenn ich das sage, würde ich auch gekreuzigt werden. Du wirst plötzlich Sohn Gottes, Tochter Gottes. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du teilhaftig an der göttlichen Natur. Du stehst über die Engel. Das kannst du gar nicht vorstellen. Und du musst auch keine Angst vor den Dämonen haben als Kind Gottes, denn du bist autorisiert, über Schlangen und Skorpione zu gehen, nach der Bibel, wenn du an Jesus glaubst. Du bist ein Erbe Jesu Christi, ein Erbe Gottes. Weißt du, und erben tut man ein Vermögen, vor das man gar nicht gearbeitet hat. Das haben andere gearbeitet, der Vater oder die Eltern. Römer 8, Vers 17. Wir sind Miterben und Gottes Erben. Du, das ist doppelter Segen. Du hast erstmal Gottes Erbe und bist ein Miterbe noch dazu. Jesu Christus, du hast das Erbe deiner Schöpfung, der Schöpfung des Werdens, des Menschen, alles, was du hier so erwirtschaftet hast oder was dir zugefügt wurde, ist durch andere Menschen. Und ein Erbe Jesu Christi. Ein doppelter Segen, doppelte Freude, doppelte Friede, doppelte Herrlichkeit. Alles doppelt. Und jetzt diese ganzen Krümel hier, was der reiche Mann da, naja, der Arme, das braucht es. Das ist das Rote Kreuz oder Caritas. Weißt du, so Lumpen, die man nicht mehr brauchen als Putzlappen. So haben wir viele Sachen damals, als wir Klamotten gesammelt haben für den Osten. Wir haben das, was ich nicht mehr brauche. Nein, du bekommst etwas Privilegiertes, nicht nur Krümeln. Hör doch auf, dich mit Krümeln abspeisen zu lassen. Der wiedergeborene Mensch, der lebt von ganz was anderes. Der weiß Gott. Und hier habe ich Paulus Worte. Paulus sagt, ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und er ist weiter. Jesus sagt, wer aus dem Fleisch geboren ist, das Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und deshalb wundere dich nicht, lieber Nikodemus, Johannes 3, dass ich sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, und du weißt nicht, woher er kommt. Vielleicht heute, dank der Satelliten, wissen wir ein bisschen mehr, aber damals nicht. Und du weißt nicht, wohin der Wind geht oder die Wolken sich ziehen. So ist auch jeder, der aus dem Geist geboren ist. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist, Nikodemus. Und dieser Nikodemus, dieser Intelligente, dieser ja Mitglied des Hohen Rates, des Hohen Rates, er sagt, Meister, muss ich wieder ein Säugling werden? Muss ich wieder ein Baby werden? Weißt du, das wäre Reinkarnation. Muss ich wieder in meinem Bauch, in den Bauch meiner Mutter? Jesus sagt, nee. Er sagt klipp und klar, was Wiedergeburt ist. Er hat gesagt, diese geistliche Geburt. Geboren aus Wasser und Geist. Aus Wasser und Geist. Und das fängt jetzt an, wenn du das Wort Gottes hörst. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus dem vergänglichen Samen, also durch Zeugung und Reibung und was weiß ich alles, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Wir sind wiedergeboren aus dem Geist, durch das lebendige Wort Gottes, durch die Predigt. Deshalb ist für mich die Predigt A und O. Deshalb sind wir auch hier eine Predigtkirche. Weil ich gemerkt habe, die ganze Unterhaltung, Kaffeekränzchen und alles ist lieb und gut und nett. Oder irgendwie Sozialaktionen sind lieb und nett und gut. Das sind so Nebeneffekte. Aber das Ausschlaggebende ist die Predigt. Ausschlaggebend ist die Predigt. Und Jesus sagt nicht, es wäre gut. Nein, hier heißt es, ihr müsst von Neuem geboren werden. Anders gibt es keine Möglichkeit. Ihr müsst, ich habe keine andere Chance. Ihr müsst. Um in das Reich Gottes zu kommen, müsse diesen Weg gehen. Umdenken. Umschalten. Bekehrung und Wiedergeburt ist eine Medaille von zwei Seiten. Eine Seite, das ist die menschliche Seite und die andere Seite ist die göttliche Seite. Das kannst du nachlesen in Titus Brief Kapitel 3, Vers 4 bis 7. Weißt du, was wirklich eine Erlösung ist? Du bekommst das wahre Leben in voller Breite als Wiedergeborene. Du hast es zwar in dir, aber noch außen, das ist alles noch der Alte. Deine ganze alte Umgebung hat sich gar nicht groß verändert. Aber du trägst es in dir. In ganzer Breite trägst du das ewige Leben in dir als Wiedergeborene. Und erst, wenn dein Geist den Körper verlassen hat, den letzten Atemzug, weißt du, wird das Innere nach außen gekehrt. Soll ich dir sagen, wie ich das verstanden habe, zum ersten Mal richtig? Meine Oma hat immer so gerne gestrickt. Weißt du, der sagt, ich mache für dich einen Pullover mit verschiedenen Mustern, was für Muster wünschen dir und so weiter. Und dann hat sie so gestrickt und da waren die Fäden kreuz und quer in ihrer Strickerei. Er sagt, Oma, das werde ich nie und nimmer anziehen. Dann sagte die Oma mir etwas, was ich sehr gelernt habe, was ich verstanden habe. Der Tag X, wenn der kommt, da wird alles umgekehrt. Da kommen diese ganzen Querverbindungen, Fäden hin und her, die werden unten innen drin sein und nach außen wird das Muster sein, das du dir gewünscht hast, das du geträumt hast. So, das wird umgekehrt. Und genau das ist es. Wenn du den Körper hier verlassen hast, wird dein Inneres nach außen gekehrt. Darum ist dein Todestag, dein Geburtstag, diese Wende. Und dann wird rübergenäht, damit die ganzen Fäden nicht durchgerissen werden und ab irgendwie auseinanderfallen. Da hat man noch innen so Fell eingenäht oder so Stoff eingenäht. Ein Augenblick dieser überschwänglichen Freude wird es sein, plötzlich wenn ich sehe, das hat der Herr alles für mich bereitet. Dieses ganze Schräge, diese ganzen Querverbindungen, dieses ganze wilde Durcheinander, auch in meinem persönlichen Leben. Auch in deinem Leben, dieses ganze Durcheinander. Da ist was schiefgelaufen, dort ist was schiefgelaufen, da ist was schiefgelaufen. Und es sieht so aus, als der Meister keinen Durchblick gehabt hätte. Aber der strickt ein ganzes feines Muster in deinem Leben. Die meisten haben davon keine blasse Ahnung. Der Tod seiner Heiligen, seiner Diener ist wertvoll. Und so weiter, das ist kein Verlust, sondern ein großer Gewinn. Wenn die Treuen nach Hause kommen, Erlöste freuen sich, wenn sie heim dürfen. Das ist für sie Feierabend. Ich hab noch gar keine Lust auf Feierabend. Weißt du, ich habe keine Lust auf Rente. Verstehst du? Ich habe auf diese Dinge gar keine Lust. Ich möchte noch was tun, mein Leben gebrauchen. Denn ich möchte, ja, drüben kann ich das nicht mehr machen, was ich hier mache. Dort kann ich nicht mehr predigen. Dort werde ich genießen die Frucht meiner Predigten. Ja, das werde ich tun. So, und hier warten wir auf die Erlösung. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, was es ist. Die Welt vergeht mit ihrer Lust und so weiter. Das geht alles vorbei. Und die den Willen Gottes tun, die ernten diese Frucht. Hast du dir schon darüber Gedanken gemacht, über das Jenseits? Ich habe mir schon sehr viele Gedanken gemacht, vor allem wenn ich Leute beerdigt habe. Ganz viele Gedanken habe ich in einem Jahr gemacht, wo ich in einem Jahr über 240 Leute Berliner beerdigt habe. Als Redner, als Pfarrer und Pastor und wie weiß auch aus der Gemeinde und so weiter. Ich habe mir so viele Gedanken, weil ich verschiedene Schicksale gesehen habe, habe ich so viele Gedanken gemacht über das Jenseits. Mich mit dem Tod beschäftigt, war manchmal niedergedrückt. Ich sage, soll das alles gewesen sein? So, viele sind gar nicht vorbereitet auf die Ewigkeit gegangen. Ich denke, in Neukölln musste ich da bei einem Gastwirt beerdigen. Keiner wollte ihn beerdigen oder da wollte keine kirchliche Beerdigung, aber ich durfte als Redner dort stehen. Ich darf alles sagen, was ich will. Ich musste nur einen Satz sagen, Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Gutes Zeugnis, fantastisches Zeugnis. Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin, dem Gastwirt. Verstehst du? Oder hier eine DDR-Größe in Lichtenberg, glaube ich Lichtenberg, diesen Friedhof da, musste ich sagen, weißt du, auch als Redner, und dann, ich durfte alles sagen, was ich wollte, aber er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Sag mir, wo kannst du deine Ideale verwirklichen? Er hat viel darüber nachgedacht. Können wir unsere Ideale verwirklichen? Wahrscheinlich nicht. Auch nicht als Pastor. Wir lieben den Herrn Jesus. Und auch der Herr Jesus hat nicht seine Ideale verwirklicht. Wie lange wollte ich euch versammeln und ihr habt nicht gewollt, Jerusalem, Jerusalem? Nur nebenbei. Aber wir gehen nach Hause. Und Jesus ging auch nach Hause und er sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und der Geist, nicht der Körper, der Geist. Den Körper musste Josef von Arimathäa und Nikodemus vom Kreuz herabholen. Aber meinen Geist befehle ich in deine Hände. Deshalb, die Erlösung bezieht sich ausschließlich, liebe Geschwister, ausschließlich auf unseren Geist. Sonst kommen wir in eine Teufelsküche. Sonst kriegen wir Schwierigkeiten. Ja, ich habe gebetet, ich bin Kind Gottes, ich dachte, ich werde gesund. Verstehst du? Vielleicht ist es noch sogar schlimmer geworden. Die Seele, die geht zu Gott. Den Körper bekommt die Erde. Aber der Geist wird erlöst. Der Geist wird erlöst. Unerlöste Geister, wenn die nicht erlöst werden, weißt du, was mit den Geistern passiert? Sie spucken rum. Die Geister, sie haben keine Ruhe, keinen Frieden und sie geben auch keinen Frieden. Weißt du, wir haben öfter solche Fälle, dass Spukgeister durch die Gegend spuken. Leute sich das Leben genommen haben, noch vor der Zeit. Silvia und ich, wir waren mal in Sachsenhausen im Konzentrationslager. Da gehen wir da, wo dieser Mengele die Leute skalpiert hat und so weiter. Und plötzlich hören wir Schreie. Weißt du, die Schreie der Toten. Wir waren allein dort in dieser Kammer. Aber die Toten schreien plötzlich, brüllen sie. Und wir waren so erschüttert und so ergriffen. Wir waren so ergriffen. Es steht so, Todesschreie, Geister, die nicht zur Ruhe gekommen sind. Und die, weißt du, die ohne Gott und ohne Frieden gestorben sind. Die Unseligen haben keine Ruhe, sie werden gequält Tag und Nacht, sagt die Bibel. Auch wenn sie im KZ gestorben sind. Weißt du, voller Hass, voller Bitterkeit, voller Groll, voller Zorn. Aber Kinder Gottes, sie gehen in die Arme des Herrn. Sie gehen in Frieden Gottes. Das ist ein großer Unterschied. Sie kehren heim. Und wenn ich dann die Offenbarung lese, manchmal tut es ganz gut, wenn du ein Buch liest, von hinten anfängst zu lesen, dann weißt du, wie die Sache ausgeht. Dann weißt du, wie die Sache ausgeht. Und da, in den letzten Versen der Bibel, da heißt es, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Da steht so ein Ruheort, eine Oase, ein Ort des Friedens. Keine einzige Träne mehr, kein Geschrei mehr. Wenn du um deinen Körper trauerst, du trauerst nur um deine Klamotten, die du nicht gerne hergeben willst. Weißt du, manche Leute, vor allem Männer, die hängen noch an ihrer Klamotten so tierisch. Was es auch immer ist, die hängen an ihrer Klamotten. So, wenn der Geist diesen Körper verlässt, bekommt es einen eigenen Körper. Und ich bekomme einen wunderbaren Körper von Gott. Einen schönen Körper. Mit dem Körper bin ich nicht ganz zufrieden, bin ein bisschen zu dick, bin ein bisschen zu klein, was weiß ich. Also, aber ich weiß, von Gott werde ich einen Idealkörper bekommen. Und ich habe schon im Geist, als ich mal im Himmel entrückt war, habe ich im Geist meinen Körper gesehen. Du, ganz anders, da stehe ich ganz anders da, als ich hier stehe. Manchmal bin ich hier schwach, gebrechlich und so weiter. Manchmal schaffe ich es nicht, manchmal bin ich müde. Aber dort werde ich voller Elan und Dynamik stehen. Ich habe das gesehen, ich war begeistert. Und ich freue mich auch schon auf diesen neuen Körper im Himmel. Etwas bereitet durch den Heiland selber. Ich werde ja einen ganz neuen Sinn haben in meinem Leben. Und ich habe eines festgestellt, bei meinem Fasten, ich war zeitlang, denke ich, ich war weg, ich weiß gar nicht, wo ich war und was es war, aber als ich 40 Tage gebetet und gefastet habe, ich war entzückt, ich würde sagen, nicht entrückt, entzückt war ich. So wie Ekstase. Weißt du, ich war so im Gebet, ich war so im Himmel und dann habe ich Dinge gesehen. Die Farben, die haben gesungen, die Farben haben musiziert, die, weißt du, die Blumen haben gesprochen, kannst du das vorstellen? sagst durch Blumen, sagen wir als Menschen, aber da steckst viel mehr drin. Ja, plötzlich die Rosen, die Blumen, ich sag, die Herrlichkeit, das Paradies, ich war so begeistert, deshalb liebe ich Blumen. Weißt du? Oder die Düfte. Die Düfte. Und der Geist, plötzlich, das kann nur der Geist erleben, wenn du im Geist entzückt bist. Du siehst Dinge, du verstehst Dinge, du erkennst Dinge, da gehen dir Herzenswünsche in Erfüllung. Deshalb, hier auf der Erde werden deine Herzenswünsche vielleicht nicht erfüllt. Aber in meiner Bibel heißt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Weißt du, deshalb ist es so wichtig, treib die ganzen Klageweiber und die Schwarzzieher raus aus deinem Leben. Bei Gott gibt es keine Traurigkeit. Keine Depression. Traurigkeit ist nur eine Erfindung des Teufels für mich. Der Geist Gottes, weißt du, wenn der uns übernimmt, plötzlich sind wir ganz anders. Ich möchte einen Körper haben, wo ich fliege. Verstehst du, ohne Flügel. Sowas ist möglich bei Gott, bei Menschen ist nicht möglich. Weißt du, das sehe ich den Philippus, der ist von dieser einsamen Straße nach Gaza plötzlich entrückt nach Philippi Caesarea. Der ist geflogen. Und so viele Menschen haben diese Dinge erlebt, dieses Übernatürliche, Übersinnliche. Und das ist nur Vorgeschmack, nur Vorspann. Das Endgültige kommt, wenn wir drüben angekommen sind. Das Sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Auch hier, gerade jetzt im Augenblick. Deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen, Gott hat für uns etwas Schöneres bereit als das, was ich gerade habe. Lazarus, vergiss diese ganze Hundegebelle. Vergiss die ganzen Krümel und den ganzen Dreck und den ganzen Schmutz. Und dein ganzes Elend. Und vergiss deine Geschwüre. Und wir haben alle Geschwüre, ob wir glauben es oder nicht. Jesus sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, will ich kommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Für uns ist das Jenseits, Brüder und Schwestern, gerade um die Ecke, gar nicht so weit weg. Wir müssen nur die Augen aufmachen. Eine Wolke kam und nahm Jesus weg. Er ist nicht in den Himmel gefahren, wie manche denken, wie eine Rakete hochgeschossen. Eine Wolke nahm ihn weg, plötzlich war er nicht mehr da. Und so ist auch Jesus mit uns, wenn er uns begegnen wird. Und dann wird er sagen, ein du treuer und getreuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn, das ist alles bereitet. Genieße jetzt mal. Und deshalb, wir sollten manchmal nicht traurig sein, wenn die Leute uns keinen roten Teppich ausrollen, wenn sie nicht groß willkommen heißen oder wenn sie uns nicht Dankeschön sagen. Vergiss es alles. Deshalb, lass die Leute machen, was sie wollen. Es ist noch nicht Feierabend, Bruder und Schwester. Noch nicht Feierabend. Dein unbeschreibliches Glück wartet auf dich erst, wenn du diese herrliche Wohnung wenn du dort einziehst. Alles perfekt. Weißt du, wenn ich so manchmal Werbung sehe, wie die Reichen und die Millionäre leben, weißt du, das ist alles so perfekt, wie viel Schlafzimmer die haben und wie viel Bäder sie haben und was für eine tolle Aussicht sie haben und wie alles so automatisch gehen, Jalousie gehen automatisch runter, rauf und so weiter, alles wunderbar eingestellt. Ich sag dir, wir werden noch schönere Wohnungen bekommen, Halleluja, als die Reichen und Großen und Schönen und Herrlichen. Wenn du in der Gegenwart des Herrn Jesus bist, weißt du, wirst du plötzlich Dinge sehen, die du... Und du solltest einmal mal so Vorgeschmack bekommen vom Jenseits. Gottes Kinder dürfen es haben. Und Apostel Paulus hat auch so einen Einblick mal gehabt ins Jenseits, was kein Auge gehört hat, kein Ohr gehört hat. Das hat Gott denen bereitet, die seine Erscheinung lieb haben. In der Gegenwart Jesu. Weißt du, da wirst du Jesus sehen zuerst einmal. Nur Jesus. Egal wo du bist, von jedem Winkel wirst du nur Jesus sehen. Dort wird es nicht mehr geben, Süd, Ost, Nord und West. Weißt du, Jesus wird der Mittelpunkt sein, sein Thron wird der Mittelpunkt sein. Und du siehst nur Jesus, 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 Jesus. Und dann guckst du runter, mein Bruder, okay, verstehst du? Aber der Thron Gottes ist in der Mitte, das Lamm auf dem Thron. Verrückt. Weißt du, im Jenseits gibt es keinen Raum und keine Zeit, das ist alles jetzt, heute und hier. Und das ist Jesus der Mittelpunkt. Und das ist alles bereitet, Brüder und Schwestern. Und ich sage dir eines, deshalb will ich keine Reinkarnation, glauben und wiederkommen oder sonst was, weiß ich. Nein, ich bin erlöst. Ich bin in der Gegenwart Gottes und dort ist alles eins. Und sei nicht schockiert, was ich dir jetzt noch sage. Ich weiß von Gott her, ob du das glaubst oder nicht. Und ich kann es auch mit der Bibel begründen. Aber ich nehme die Zeit mir heute Morgen nicht dazu. Weißt du, dort ist Krankheit und Gesundheit eins. Verstehst du das? Dort ist Kampf und Sieg eins. Dort ist, weißt du, du kämpfst und gleichzeitig feierst du den Sieg. Du bist hier krank und du freust dich der Gesundheit. Halleluja. Du bist, hast hier Mangel und freust dich des Reichtums. Verstehst du? Dort ist alles gleich. Dort ist alles Idealzustand. Dort ist Zweifel und Glaube. Eine Einheit. Halleluja. Du zweifelst, hast gezweifelt vor Sekunden, gibt's dort nicht mehr. Aber du zweifelst und plötzlich glaubst du wieder. Sie weinten vor Freude, als Jesus erschien, heißt es von den Frauen am Ostermorgen. Sie weinten vor Freude. Da wirst du so viele Dinge ganz anders verstehen. Leben und Tod. Das ist eine Einheit. Ohne den Tod wären wir gar nicht hier. Das Weizenkorn muss in die Erde sterben und fallen. Wenn du in der Gegenwart Jesu bist, bist du entzückt. Wie einst die Jünger auf dem Berg der Verklärung. Bist entzückt. Lies mal diese Geschichte. Bist begeistert. Da siehst du Jesus, aber da ist der Moses und da ist der Elia und die sind 1000 Jahre auseinander, mindestens. Und da sind noch die Jünger. Und du siehst, das sind Jahrtausende auseinander. Da gibt es keinen Raum und keine Zeit, das ist alles jetzt. Und so wird es sein. Und das ist ein Vorgeschmack der Herrlichkeit und der Ewigkeit. Oder hier, da sieht er Lazarus, Abraham und sitzt in Abrahams Schoß und da sind bestimmt 4 Jahrtausende dazwischen. Oder 2 wenigstens. Durch Jesus siehst du alles, wie es wirklich ist. Alles jetzt. Und deshalb, wenn du im Geist erneuert worden bist, wiedergeboren bist, siehst du das, was in der Ewigkeit sein wird und was jetzt ist, in ganz anderem Licht. Im ganz anderen Licht. Wenn du in der Gegenwart Jesu bist, bist du wie Paulus entzückt. 1. Korinther 2, Vers 9. Im dritten Himmel bist du. Am Thron Gottes. Und weißt du, da siehst du, was dich alles erwartet. In deinem Geist siehst du nicht mehr dieser Stress, nicht mal diese Leiden, nicht mal diese Krankheit, nicht mal diese blöden Worte, dieser Hass und Neid und Widerspruch und was weiß ich, Kritik. Du bist erfüllt vom Heiligen Geist, von einem Wunderleben. Du, das wird fantastisch sein. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stürbe. Das ist, du hast bereits ewiges Leben. Und obgleich du sterben würdest, jetzt hast jetzt. Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2, ich möchte dich nur ermutigen. Meine Lieben, wir sind schon Kinder Gottes, aber es, und das ist ein aber es ist noch nicht erschienen oder offenbar geworden, was wir sein werden. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wie er ist. Eine ganz andere Wahrnehmung, diese Gotteserkenntnis. Weißt du, du siehst plötzlich, ich bin wiederhergestellt durch die Wunden Jesu. Meine Verletzungen, was die Leute mir alles angefügt haben, diese Geschwüre da, diese Nöte, dieser Hunger dort auf dem Boden, wo ich lag mit meinen Geschwüren, das ist vorbei. Alles, was die Sünde zerstört hat, was der Teufel mir gestohlen hat, all das ist durch Jesus wiederhergestellt. Und da ist die Heilung in deinem Geist. Wenn du das siehst, im Geist, am Thron Gottes, dann sagst du, das tut mir gar nicht mehr weh. Das ist nur dieser Kratzer hier. Verstehst du? Diese Narben tun mir nicht mehr weh. Der Geist, das ist unser Innenleben. Und das bedarf die Erlösung und die Wiederherstellung. Und im Jenseits bei Jesus wird es kein Leid mehr sein, kein Geschrei, kein Tod, kein Elend. Da wird auch niemand eifersüchtig und neidisch sein auf irgendjemand. Elia und Moses unterhalten sich über was? Über den Ausgang der Dinge. Wie geht's weiter? Was passiert als nächstes? Nur noch für kurze Zeit. Deshalb hab Mut. Es ist alles bereit. Gott hat alles schon vorgesorgt. Du gehst nicht in ein Wüstenland, nein. Du gehst ins Paradies. Und da ist alles geregelt, alles zum Besten. Weißt du, dort wird alles gleichbleibend sein, dort wird sich alles, ja, dort wird es keinen Mangel mehr geben, dort wird der Wein nicht mehr ausgehen, das Öl nicht mehr ausgehen, das Mehl nicht mehr ausgehen, da wird nichts mehr ausgehen. Weißt du, dort in der Gegenwart Gottes gibt es ein unaufhörliches Preisen und Loben Gottes. Im Himmel, und ich sage dir noch was im Himmel alles sein wird, du sollst nur Freude auf den Himmel bekommen, dort werden die wilden Tiere sprechen. Wenn der Esel schon sprechen konnte, verstehst du, beim William, die Schlange im Paradies, Du wirst dich unterhalten mit deinem Kater und mit deinem Hund und mit deiner Katze und was weiß ich, was für Tier. Du wirst dich unterhalten können. Also, wir lesen das in den Märchen, aber die Leute, die die Märchen geschrieben haben, die haben Ahnung gehabt. Vielleicht waren sie auch in dieser Phase, in dieser Entrückung und Entzückung. Sie haben diese Dinge gesehen, deshalb beschreiben sie Froschkönig, verstehst du? Da verstehst du viele Dinge mehr. Hier sind wir nur verzaubert und verflucht und verdammt. Aber dort werden wir, wenn der König kommt, der Prinz des Friedens, unser Herr Jesus Christus, und wenn er uns küsst und begrüßt, wir werden plötzlich entzaubert, dann hört der ganze blöde irdische Zauber, verflucht, verdammt, ich bin nur Mann oder ich bin nur Frau, ich bin nur Hausfrau, ich bin nur Arbeiter, ich bin nur das und ich bin nur das, ich muss nur den Dreck hier machen. Das hat Gott für uns vorbereitet. Dort ist kein Schatten des Todes mehr, kein Irrtum, keine Täuschung, kein Leid. Weißt du, das sind alles diesseitige Dinge, die wird gar nicht sein. Und deshalb will ich keine Reinkarnation. Ich will nicht mehr hier zurück. Meine Heimat ist dort in der Höhe. Das, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat. Und sowas gibt es, was kein Auge gesehen hat. Wir haben als Menschen in der Technik schon so viel erreicht. Ich denke nur Radar, Röntgenaugen. Verstehst du, durch Röntgen kannst du sehen, deine Lunge, wer konnte bisher das sehen? Jahrhunderte konnte man nicht sehen, die Lunge, aber da kam einer und hat die Röntgenstrahlen entdeckt. Und wenn schon ein Mensch sehen kann, wie es in deinem Innenleben aussieht, wie viel mehr der lebendige Gott, du wirst plötzlich die Dinge sehen, wie sie wirklich sind, wie sie wirklich zusammen sind, wie das alles zusammenhängt. So viele andere Dinge. Denk an die Propheten. Und wir haben heute Morgen haben wir das Lied gesungen, öffne meine Augen. Weißt du, wenn der Heilige Geist uns die Augen öffnet, liebe Brüder und Schwestern, wenn der Heilige Geist uns die Augen öffnet, dann sehen wir Dinge, wie die alten Propheten gesehen haben. Ein Berg voller feuriger Rosse umgibt uns, wir sind nicht allein. Wenn du geöffnete Augen bekommst, wirst du keine Angst mehr haben, draußen auf der Straße zu missionieren, in die Hölle zu gehen oder mit deinen Widersacher dich auseinanderzusetzen oder was auch immer ist. Du wirst sehen, bei mir sind mehr als bei denen da draußen. Bei denen sind nur Dämonen, bei uns sind die Engel Gottes. Engel Gottes sind wie Pferde, feurige Rosse, steht in der Bibel. Verstehst du? Unser Glaube sprengt unseren Horizont und das passiert alles im Geist. Nicht in meiner Seele. Meine Seele, die freut sich. Oh, wunderbar, Halleluja. Und mein Körper denkt sich, na, ist gut, ist schön, ist wahr. Aber mein Geist, Geschwister, deshalb, Gott arbeitet heute an uns, an unserem Geist. Und durch unseren Geist bekommen wir Zutritt zum allmächtigen Gott. Und der verlorene Sohn denkt sich, als er dort in der Fremde ist, oh, mein Vater hat Brot, die Fülle, ich will mich aufmachen und nach Hause gehen. Und weißt du, was dann passiert ist? Er ging nach Hause, weil er in seinem Herzen den Entschluss fasste, ich will nach Hause gehen. Mein Vater hat Brot die Fülle. Und du solltest auch heute Morgen wissen, in deinem Herzen, mein Gott hat alles, was ich brauche. Mein Gott hat alles, was ich brauche. Und ich mache diese Gefräß hier. Soll ich da mein Leben damit sättigen? Nein, das ist nur Abfall. Also bei uns zu Hause hat man Schweine gefüttert, was wir nicht mehr aufgegessen haben. So ein Abfallreste. Muss ich hier von den Resten leben? Jesus ist da. Halleluja. Und er sagt, komm heim, mein Kind. Matthäus 25, Vers 34 noch ganz schnell. Da wird dann der König sagen zu denen, die zu seiner Rechten stehen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn dieser Welt. Eine herrliche Zukunft. Ererbt das Reich. Wahre Nachfolger Jesu ererben das. Und Philipper 4, Vers 19. Und wird der Glaube, der Reichtum Christi wird den Mangel abhelfen. Preis Gott. Und ich sagte, in dem Moment, ich glaube nicht ans Fegefeuer. Ich muss noch eine heilige Kuh ganz schnell schlachten. Ich glaube nicht ans Fegefeuer. Denn es ist eine katholische Erfindung, kommt aus dem Mittelalter und die Leute wurden da geängstigt. Wenn du stirbst, kommst du ins Fegefeuer. Ich komme in kein Fegefeuer und ich glaube an kein Fegefeuer und ich fürchte mich vor keinem Fegefeuer, weil das nicht gibt. Aber, weißt du, da werden den Leuten Angst gemacht, ja, wenn du stirbst, du bist ja nicht vollkommen. Meine Bibel sagt klipp und klar, er wird, ja, Philipper 4, Vers 19, meinen Mangel abhelfen. Er wird meinen Mangel abschaffen. Er wird meinen Mangel ausfüllen. Er wird alles bereinigen durch seinen Reichtum. Und die Bibel lehrt also kein Fegefeuer, dass noch irgendwas abgelegt werden muss und dass sie noch für irgendwelche Sünden bezahlen muss. Das ist eine Erfindung der Priester, damit sie doch Nebeneinkunft haben durch das Messelesen. Ja, eine blöde Sache. Du musst nicht mehr was büßen und was leiden. Das hat schon alles Jesus getan für dich. Das hat alles für dich getan.